DW Menschen und Märkte.
Corona-Impfstoffe. Solidarität einerseits, Nationalismus andererseits. Außerdem, Boeing 737 darf bald auch wieder in Europa fliegen. Und ein Gesetz soll Bauern vor Händlern schützen. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. In der Europäischen Union geht die Impfung gegen das Coronavirus langsamer voran als erhofft. Es gibt Lieferengpässe beim einzigen bisher zugelassenen Impfstoff, dem von BioNTech Pfizer. Bald wird vielleicht auch der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen, doch auch hier gibt es Lieferschwierigkeiten. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Angesichts all der Probleme ist die folgende Geschichte mal eine gute Nachricht. Der französische Pharmakonzern Sanofi hängt zwar mit der Entwicklung eines eigenen Impfstoffs noch hinterher, trotzdem hat er den Konkurrenten BioNTech Pfizer Hilfe angeboten. Sie dürfen ihren Impfstoff ab Juli im Sanofi-Werk in Frankfurt abfüllen, um die Auslieferung zu beschleunigen. Aus Paris, Sabine Wachs.
Ein Akt der Solidarität. So nennt es Olivier Bouguillot, Präsident von Sanofi France. 125 Millionen Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes sollen ab Sommer im Sanofi-Werk in Frankfurt höchst abgefüllt werden. BioNTech mit Sitz in Mainz wird seinen Impfstoff in das nahegelegene Frankfurter Sanofi-Werk liefern. Eine eher ungewöhnliche Kooperation in der Pharmaindustrie, in der Unternehmen in normalen Zeiten im harten Konkurrenzkampf stehen. Um zu einem normalen Leben zurückkehren zu können, muss ein Maximum an Personen geimpft werden. Deshalb müssen wir unseren Beitrag leisten. Es gibt großen Bedarf in der Produktion und wir haben Produktionskapazitäten. Es gibt einen wirksamen Impfstoff, den von BioNTech und Pfizer. Wir sind auf BioNTech zugegangen, haben ihnen Hilfe angeboten. Das ist Solidarität. Das ist sogar unsere Pflicht, denn wir haben eben diese Kapazitäten, sagte Sanofi France-Präsident Olivier Bouguillot im Fernsehsender BFM TV. Allerdings bedeutet das nicht, dass zusätzliche Impfdosen produziert werden, erklärte eine Unternehmenssprecherin von BioNTech dem Hessischen Rundfunk. Sanofi wird nur beim Abfüllen des Impfstoffes helfen. Bis zum Sommer wird der französische Pharmakonzern sein Frankfurter Werk so umbauen, dass der empfindliche BioNTech-Pfizer-Impfstoff dort abgefüllt werden kann. Das Abfüllen muss in einer sterilen Umgebung geschehen und bei extrem niedrigen Temperaturen, bei minus 40 Grad. Dann müssen wir in großer Kapazität abfüllen. Dabei darf es keine Fehler geben. Jede Dose, die die Produktion verlässt, muss einwandfrei sein. Das benötigt eine große Expertise, die wir liefern können, erklärte Sanofi France-Präsident Bouguillot. Über die Verteilung der Kosten und die Frage, wie viel BioNTech Pfizer dem französischen Pharmakonzern für die Unterstützung zahlt, schwieg sich Bouguillot aus. Das Finanzielle stehe nicht an erster Stelle. In Zeiten der Pandemie müsse man den Konkurrenzgedanken zurückstellen, um dem Allgemeinwohl zu dienen. Trotz der Produktionshilfe arbeitet Sanofi auch weiterhin an der Entwicklung eigener Impfstoffe gegen das Coronavirus. Im Dezember musste das Unternehmen einen Rückschlag hinnehmen, da einer der beiden Impfstoffe bei Menschen über 65 Jahren keine ausreichende Immunität gewährleistet hätte. Wir haben nicht versagt, wir sind nur in Verzug, sagte Sanofi-Präsident Bouguillot. Wenn es wirklich sehr gut gelaufen wäre, dann hätten wir im Juni, Juli unseren Impfstoff auf den Markt bringen können. Wir hätten innerhalb von 15 Monaten einen Impfstoff entwickelt. Das wäre schon sehr, sehr schnell gewesen. Mit der Technik, die wir bei Sanofi nutzen, war von vornherein klar, dass wir nicht im Januar liefern können. Wir wussten, dass wir später auf den Markt kommen als andere. Es gebe derzeit rund 250 Impfstoffe, an denen geforscht werde. Nur etwa 10% davon kämen tatsächlich auf den Markt. Bouguillot zeigte sich überzeugt, dass der Sanofi-Impfstoff einer davon sei. Sanofi arbeitet derzeit an zwei Impfstoffen. Bis Ende des Jahres will das französische Pharmaunternehmen den Impfstoff, den es zusammen mit dem britischen Konzern GSK entwickelt, auf den Markt bringen.
Es ist seltsam mit China. Das Land hat seit dem ersten Covid-19-Ausbruch vor gut einem Jahr vieles richtig gemacht. Offiziell sind hier viel weniger Menschen daran gestorben als anderswo. Auch gelang es der Regierung in Peking, die Ausbreitung schneller zu stoppen, mit dem Effekt, dass die Wirtschaft weniger Schaden nahm und sich das Leben wieder normalisierte. Auch mit dem Impfen sind die Chinesen anderen Ländern voraus. Über 22 Millionen Impfdosen sind nach offiziellen Angaben bereits verabreicht worden. Und doch scheint es der Regierung nicht zu reichen, sich für die Erfolge selbst auf die Schulter zu klopfen. Vielmehr ist sie aktiv dabei, die Entwicklungen in anderen Ländern, etwa in Europa, schlecht zu reden. Die Frage ist nur, warum? Aus Peking, Ruth Kirchner.
Die Impfkampagnen in China laufen auf Hochtouren. Wie hier in der ostchinesischen Stadt Shenyang werden vor allem Krankenhausmitarbeiter, Beschäftigte in der Lebensmittelindustrie, Bus- und Taxifahrer geimpft. Mit chinesischen Impfstoffen von Sinovac und Sinopharm. Er habe volles Vertrauen in die chinesische Wissenschaft und ihre Ergebnisse, sagt dieser Mann, der seine erste Impfung gerade erhalten hat. Über 22 Millionen Impfdosen wurden nach offiziellen Angaben bereits verabreicht. Zugleich läuft eine zweite Kampagne, eine der Desinformation und Verunsicherung. Im Fokus westliche Impfstoffe wie die von BioNTech, Pfizer und Moderna. Von unbekannten Risiken einschließlich Todesfällen, schreibt die nationalistische Tageszeitung Huangxiao Shibao diese Woche. Gao Fu, Direktor des chinesischen Zentrums für Seuchenbekämpfung, hat schon Ende 2020 vor Nebenwirkungen bei den westlichen Impfstoffen gewarnt. Es ist das erste Mal, dass mRNA-Impfstoffe bei gesunden Menschen eingesetzt werden. Also da stellen sich Sicherheitsfragen. Während Gaos Einlassungen noch als wissenschaftliche Skepsis verstanden werden können, gehen Chinas Diplomaten deutlich aggressiver in die Offensive. Zhao Lijian, Sprecher des Außenministeriums, retweetete kürzlich die reißerische Schlagzeile 10 Tote in Deutschland nach Pfizer-Impfung. Eine schnelle Internetrecherche hätte aufklären können, dass das Paul-Ehrlich-Institut einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung für höchst unwahrscheinlich hält. Aber um Aufklärung geht es gar nicht, sagt Jessica Brandt vom Think Tank German Marshall Fund in Washington. Sie hat die Twitter-Strategie von Chinas Diplomaten unter die Lupe genommen. Sie wissen genau, dass man mit leiser Diplomatie bei Twitter keine Followers bekommt, sondern eher mit dem aggressiven Verhalten, das wir bei einigen Sprechern und Diplomaten sehen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat China seine Aktivitäten bei Twitter deutlich erhöht. Da die Plattform in China gesperrt ist, richten sich die Tweets an internationales Publikum, während die staatlich kontrollierten Medien im Inland Zweifel an den westlichen Impfstoffen säen. Es geht oft nicht um Fake News, um Falschinformationen, sondern um irreführende Informationen ohne Kontext. Das macht den Umgang damit oft noch schwieriger. Es geht darum, westliche Impfstoffe in Zweifel zu ziehen und die chinesischen Alternativen als attraktiver darzustellen. Ganz offen werden von chinesischen Diplomaten auch Verschwörungserzählungen über den Ursprung des Coronavirus verbreitet, mit dem Ziel, von eigenen Versäumnissen beim Ausbruch der Pandemie abzulenken. Twitter selbst versieht die Diplomaten-Tweets seit letztem Sommer mit einem Hinweis, dass es sich um Regierungsaccounts handelt. Auch die Konten chinesischer Staatsmedien werden gekennzeichnet, was laut einer Untersuchung des China Media Projects in Hongkong die Weiterverbreitung dieser Tweets deutlich ausgebremst hat. Dennoch erreichen Chinas Außenamtssprecher und Staatsmedien bei Twitter weltweit über 30 Millionen Menschen. Unterdessen ruft Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner Videoansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu mehr internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie auf. Gleichzeitig verkauft China seine eigenen Impfstoffe von Sinovac und Sinopharm in alle Welt, unter anderem an Serbien, die Türkei, Indonesien und Brasilien. Allerdings sind gerade bei diesen Impfstoffen viele Fragen offen, nur dass darüber in China nicht offen berichtet wird. So hat das Präparat von Sinovac noch immer keine allgemeine Zulassung in China. Die Daten zur Wirksamkeit sind widersprüchlich. Der Gesundheitsexperte Keiji Fukuda von der University of Hong Kong fordert mehr Transparenz. Wir würden gern die Daten aus den Phase-3-Tests sehen. Wie viele Menschen wurden dabei geimpft? Welche Altersgruppen? Gab es da unterschiedliche Ergebnisse in einzelnen Gruppen? Solche Daten sollten normalerweise öffentlich zugänglich gemacht werden. Aber viele dieser Informationen liegen nicht vor. Und so bleiben Zweifel an den chinesischen Impfstoffen, an Chinas Impfstoffdiplomatie und am wachsenden Impfstoffnationalismus in China.
Der US-Flugzeugbauer Boeing hat heute einen Rekordverlust bekannt gegeben. Knapp 12 Milliarden Dollar, umgerechnet 10 Milliarden Euro, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr verloren. Klar, ein Teil ist der Corona-Krise geschuldet, aber es gab auch einzelne Flugzeugtypen, die für rote Zahlen sorgten. Dazu gehört die Boeing 737 MAX. Nach zwei Abstürzen mit rund 350 Toten war vor 2 Jahren ein weltweites Flugverbot für diese Typen verhängt worden. Seitdem hat der Hersteller nachgebessert. Im Heimatland USA und einigen anderen Ländern darf die Maschine bereits wieder fliegen. Nun hat auch die Flugaufsicht in Europa grünes Licht gegeben. Allerdings muss Boeing noch ein paar Auflagen erfüllen. Stefan Tröndle berichtet.
Zum ersten Mal hat sich die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA nicht auf die Amerikaner verlassen und die 737 MAX selbst zertifiziert. Unter anderem deswegen bekommt das Flugzeug in Europa eine Änderung verpasst, die Schwestermodelle in den USA auch künftig nicht haben. Piloten können den sogenannten Stick Shaker mit einem Schalter über ihrem Kopf abschalten. Dieses System ist sowas Ähnliches wie ein Bremspedal im Auto, das bei einer Bremsung mit ABS pumpt. Es verursacht ein Rütteln am Steuerknüppel, wenn die Bordcomputer der Meinung sind, das Flugzeug würde zu steil nach oben und damit in einen Strömungsabriss fliegen. Dieser Alarm hatte bei den Unglücksflügen der 737 MAX versagt. Boeing musste ihn überarbeiten. Ansonsten bekommt das Flugzeug jetzt andere Kabel fürs Höhenruder, 2 Sensoren statt bisher einem für die Fluglage und die entsprechende Software, welche die Piloten alarmiert, wenn sich die Werte unterscheiden. Bisher war das ein aufpreispflichtiges Extra. Zum Abgleich geplant ist zudem ein 3. virtueller Sensor, der die Fluglage aus Daten wie Geschwindigkeit über dem Boden, GPS und anderen Informationen errechnet. Dieser weitere Sensor soll später nachgerüstet werden. Vorgeschlagen hat ihn unter anderem der Flugsicherheitsexperte Captain Sullenberger, bekannt durch seine spektakuläre Landung auf dem Hudson in New York. Das Wichtigste aber, das Boeing-Flugsteuerungssystem MCAS kann nur noch automatisch eingreifen, wenn die Sensordaten übereinstimmen und der Pilot kann es künftig übersteuern. Die automatischen Korrekturen erfolgen zudem nur noch einmal und auch nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen. Auf der Boeing-Website heißt es wörtlich, nach den von uns vorgenommenen Veränderungen wird mit größter Wahrscheinlichkeit kaum eine Besatzung je ein Auslösen dieses Systems erleben. Die Flieger von Lion Air und Ethiopian Airways waren unter anderem deswegen abgestürzt, weil die Piloten gegen die permanent nachsteuernde Automatik nicht ankamen und auch gar nicht darüber informiert waren, dass Boeing so ein System eingebaut hatte. Jetzt müssen 737 MAX-Piloten intensiv geschult werden, auch die Handbücher werden komplett überarbeitet. Boeing gibt auch indirekt zu, dass wohl beim Bau einiger Jets geschlampt wurde. Auf der Website heißt es nämlich, bei der Fertigung können versehentlich Fremdkörper in die Maschine gelangen. Das sei bei routinemäßigen Wartungsarbeiten aufgefallen. Wie auch immer, dieser Dreck soll jetzt entfernt werden, alle Flugzeuge werden daraufhin untersucht. Nur über eine Änderung informiert Boeing quasi nebenbei. Die Flugzeuge werden in vielen Boeing-Texten jetzt, je nach Ausführung, nur noch 737-8 und 737-9 genannt. Das MAX wurde gestrichen.
In Indien haben gestern die Bauern gegen die Liberalisierung des Agrarmarkts protestiert. In Deutschland ist der Agrarmarkt bereits weitgehend liberalisiert. Bauern können hier selbst entscheiden, wem sie ihre Produkte zu welchen Konditionen verkaufen. Trotzdem sehen viele Branchenexperten die deutschen Bauern in einer schwachen Position gegenüber den großen Supermarktketten. Eine Gesetzesvorlage, die heute in erster Lesung in den Bundestag eingebracht wird, soll die Bauern besser vor dem übermächtigen Handel schützen. Claudia Plass.
Ein Landwirt soll mehrere Paletten Salatköpfe liefern, aber der Auftrag wird vom Handel kurzfristig storniert. Ein Beispiel für unfaire Handelspraktiken. Künftig sollen Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor unlauteren Handelspraktiken geschützt werden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatte Ende vergangenen Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt. Die CDU-Politikerin sprach von einem Ungleichgewicht. Die 4 Großen im Lebensmitteleinzelhandel machten rund 85% der Marktmacht aus.
Und bei diesen 85% müssen wir auch sehen, dass kaum Augenhöhe besteht zwischen kleineren Lieferanten, zwischen Bauern und dem Handel.
Um die Marktposition von Bauern und Lieferanten gegenüber dem Handel zu stärken, soll das sogenannte Agrarmarktstrukturgesetz geändert werden. Demnach soll es künftig unter anderem verboten sein, dass verderbliche Produkte später als 30 Tage nach Lieferung bezahlt werden. Mit der Änderung wird eine EU-Richtlinie, die sogenannte UTP-Richtlinie, in nationales Recht umgesetzt. Die geplanten Regelungen gehen in einigen Punkten über die Vorgaben aus Brüssel hinaus. Wenn es Händlern beispielsweise nicht gelingt, bestellte Ware zu verkaufen, soll das nicht zu Lasten der Lieferanten gehen. Den Grünen gehen die Pläne nicht weit genug. Sie fordern aus der sogenannten grauen Liste der EU-Richtlinie weitere Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken umzusetzen. Die Grünen-Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge findet, für faire Handelsbeziehungen müsse zudem die gesamte Lieferkette in den Blick genommen werden. Sie fordert eine sogenannte Preisbeobachtungsstelle. Einige Länder, darunter Spanien, seien hier vorangegangen, sagte Dröge dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir haben eine sogenannte Preisbeobachtungsstelle geschaffen beim Landwirtschaftsministerium, wo dann Marktforscher und Wissenschaftlerinnen zusammen beobachten sollen entlang der Lieferkette, was sind faire Produktionskosten, was kosten die landwirtschaftlichen Maschinen, die Pestizide und so weiter, um daraus dann einen vernünftigen Preis zu ermitteln.
Dies müsse es in ähnlicher Form auch in Deutschland geben, so Dröge. Die Grünen bemängeln zudem, dass es direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Landwirten und Handel meist nur bei Obst und Gemüse gibt und somit die geplanten Regelungen nur für wenige Bauern Verbesserungen bringen. Ähnlich äußern sich Landwirte wie zum Beispiel Jan-Bernd Stolle aus dem niedersächsischen Landkreis Oldenburg. Die Regelungen zu schwammig, sagte er am Rand einer Kundgebung in Berlin.
Und es hat kaum ein Landwirt direkte Lieferbeziehungen zu den LEHs. Da sind unsere Zwischenhändler noch zwischen, also unsere Molkereien oder unsere Schlachtereien, die sind da noch zwischen.
Zahlreiche Landwirte demonstrierten erneut, unter anderem für kostendeckende Erzeugerpreise. Sie fordern von der Bundesregierung zudem, dass schärfere Düngeregeln ausgesetzt werden und Corona-Hilfen schnell fließen. Landesweit ziehen Bauern seit Wochen auch vor Zentrallager großer Lebensmittelhändler, um gegen die Preispolitik von Supermärkten und Discountern zu protestieren. Wenn es um faire Preise geht, sagt Landwirt Stolle, seien die geplanten Regelungen gegen unfaire Handelspraktiken ein kleiner Teil. Der Deutsche Bauernverband begrüßte die Pläne grundsätzlich. Unlautere Handelspraktiken, hieß es, müssten endlich ein Ende haben.
Claudia Plass über ein Gesetz, das die Bauern vor dem Handel schützen soll. Und damit sind wir am Ende des Podcasts. In der Technik war Philipp Rabenstein, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.